Das ist Competitive Today, der Podcast für Next-Level-Positionierungsstrategien mit Daniel G. Bieber.
So gut positioniert sein, dass selbst die Wettbewerber bei dir kaufen wollen. Denn wenn man so gut positioniert ist, dass selbst der Wettbewerb nicht widerstehen kann zu kaufen, dann die Zielgruppe erst recht nicht. Und genau darüber sprechen wir in unserem Podcast Competitive Today, Next Level Positionierungsstrategien. Ich habe heute nochmals zu Gast die Birgit Eschbach. Birgit, wir haben ja in den letzten beiden Folgen sehr, sehr viel über Beispiele gesprochen. Praxisbeispiele zur Benchmark-Positionierung. Hast du zwischenzeitlich mal gesagt, jetzt bin ich heiß wie Frittenfett. Ich möchte jetzt mal wissen, was kriegt man eigentlich, wenn man mit dir so eine Benchmark-Positionierung macht? Allein das Konzept ist ja schon super. Aber was ist denn da alles im Paket drin? Und ich glaube, da war auch nochmal die Frage offen nach dem Motto, ja, was unterscheidet eigentlich Positionierung von Benchmark-Positionierung nochmal ganz im Kern? Liebe Birgit, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Daniel, ich freue mich riesig, dass ich wieder dabei bin. Und heiß wie Frittenfett, die Formulierung, die kann durchaus bei mir sein. Ich freue mich, dass wir das heute mal ganz transparent machen, darüber reden. Und ich glaube, es ist auch wichtig, das nochmal einzuordnen, was diesen Ansatz von dir, Benchmark-Positionierung oder Benchmark-Positioning, was das von regulären Positionierungsansätzen unterscheidet, damit die Hörer das auch nochmal vorab verstehen.
Ja, ich denke, das ist ein guter Punkt, Birgit, und da steigen wir auch mal ein, denn formal gesehen ist ja Positionierung immer erstmal eine Findungsfrage, dass ich für mich mal überhaupt kläre, für was stehe ich als Unternehmen und für wen biete ich es an. Ja, das sollte normalerweise kein Problem sein, gibt aber tatsächlich Branchen, da werden manchmal Produkte, wie zum Beispiel in der IT-Landschaft kann das immer wieder vorkommen, da werden Produkte entwickelt und dann ist man sich oft gar nicht sicher, ist man jetzt ein CRM, ist man ein E-Mail-Marketing-Tool, da ist dann die Findungsphase auch nochmal sehr elementar. Ja, in der Regel ist es aber für die meisten Unternehmen tatsächlich schon klar und deswegen beschäftigt man sich in den regulären Positionierungsansätzen immer mehr mit dem strategischen Aspekt der Frage, wie kann man sich denn so positionieren, dass ich einen Wettbewerbsvorteil im Markt habe. Und das ist, bitte, Birgit.
Naja, da ist, ich bin dabei hier. Und was ich immer so mitbekomme, es ist ja auch ein Riesenthema auf Social Media, wo so viele Positionierungsexperten unterwegs sind, sagen die immer, du musst deinen USP finden. Wenn du keinen USP hast, brauchst du gerade gar nicht rauszugehen und der muss auf Seite 1 deiner Website innerhalb von 8 Sekunden zu finden sein.
Ja, also das ist genau eines der Punkte. Also ich habe festgestellt, also über die vielen Jahre, wir machen das ja seit 18 Jahren. Und es gibt so zwei zugrunde liegende Strategien, die da eigentlich immer im strategischen Kontext der Positionierung angewendet werden. Das eine, das nenne ich so nach dem klassischen Lehrbuch Primär-Sekundär-Positionierung, wo es eigentlich darum geht, dass man sich erstmal ganz klar macht, was bietet man an und dann eine wirklich demografisch gut greifbare Zielgruppe. Das nennt man dann auch oft fälschlicherweise Spezialisierung, weil nur wenn ich sage, ich bin jetzt beispielsweise ein Fitnessstudio, jetzt konzentriere ich mich vielleicht auf alleinerziehende Mütter, dann ist es natürlich definitiv erstmal ein Vorteil, ein Wettbewerbsvorteil, wenn es da andere im Markt nicht gibt und man sein Angebot danach aufbaut. Ja, das ist schon definitiv der Fall. Aber, da kommt wieder das große Aber. Man bleibt in der Kategorie Fitnessstudios, kommen andere in den Markt, sobald dein Business gut läuft, hast du schon ein Problem. Ja, und dann ist man schon gar nicht mehr so wirklich gut im Markt positioniert, weil man dann schon wieder den Wettbewerb hat und er denkt sich schon wieder, was kann man denn noch machen? So, und dann kommen wir genau zu dem Punkt, den du, liebe Birgit, gerade angesprochen hast, dem USP. Das ist nämlich der zweite Ansatz in der traditionellen Positionierung, was ich immer wieder im Markt feststelle, wie es gemacht wird, dass man sich dann verkrampft versucht, irgendetwas so aus dem Ärmel zu schütteln, was irgendwie gerade da ist oder was auch auszudenken, was einem einen Wettbewerbsvorteil bringt. Nennen wir es doch mal, vielleicht mögen viele Mütter Cappuccino, wir machen noch eine Cappuccino-Flatrate dazu. Ja, das wäre jetzt mal so ein Beispiel aus der Hüfte geschossen. Eine klassische Veranschaulichung, was eigentlich
absolut
traditionell
und das ist auch, um das nochmal klar zu machen, also für die Hörer, die jetzt nicht so tief im Marketing drin sind, USP, das ist das Thema Alleinstellungsmerkmal. Was habe ich, was andere nicht haben? Und das wäre jetzt dann in dem Beispiel von dir diese Cappuccino-Flatrate.
Ganz genau.
Also Daniel, es geht darum, aber das hilft doch wieder nur temporär. Dann kommt doch mein Wettbewerber und sagt, Cappuccino-Flatrate kann ich auch, mache ich 30 Cent günstiger.
Das ist noch ein weiteres Problem vom USP. Und vor allem, es ist ja nicht, wenn wir uns mal ganz ehrlich angucken, was, also man kann ja mal das in den Selbsttest machen. Man kann sich ja mal in seinem Unternehmerkreis umhören und einfach mal 3, 4 Unternehmerfreunde fragen, was ist denn dann USP? Und dann schaut man mal, ob das vielleicht wirklich USP ist oder ob das eher Erwartungshaltung ist oder ob das vielleicht etwas ist. 10 Jahre Erfahrung, wir machen alles aus einer Hand. Ja, das ist eine Beschreibung, aber auch kein USP. So, und da müssen wir uns jetzt natürlich mal Gedanken machen und da würde ich gerne metaphorisch, ja, ich nehme ja immer gerne Bilder her, ja, dass mal versuchen zu erklären, wo auch die Überleitung in die Benchmark-Positionierung ist, was wir bei Competitive Today machen. Also, liebe Birgit, wenn du dir mal vorstellst, einen Diamanten, der aus vielen blauen Punkten besteht, ja, diese blauen Punkte sind alle Spieler im Markt, Anbieter, so, und mitten in diesem blauen Diamanten aus den vielen blauen Punkten ist ein roter Punkt. Dann würde jetzt jeder tendenziell dazu neigen und sagen, ich will der rote Punkt sein. Ja, natürlich, der fällt auf. Logisch. Das ist das USP, das ist die Alleinstellung. Aber sind wir mal ganz ehrlich, was hat denn noch mehr Wert? Der Diamant selbst, das Spielfeld selbst. Und da muss man sich mal fragen, ob man vielleicht nicht der Diamant sein möchte statt der rote Punkt. Also als werthaltigstes Angebot, werthaltigstes Unternehmen mit dem höchsten Kundennutzen wahrgenommen zu werden, also der obvious best solution, die offensichtlich beste Lösung im Markt zu sein, anstatt vielleicht nur eine einzigartige, tolle Lösung zu haben. Und ich glaube, dass das etwas ist, was natürlich das Spiel komplett verändert, wenn ich als offensichtlich beste Lösung in meinem Bereich wahrgenommen werde, weil dann bin ich nämlich automatisch in diesem Ding drinnen, dass ich mit meinem Angebot Sog erziele. Ja. Und das ist, wo die Benchmark-Positionierung ansetzt. Wir sagen ganz klar, wir wollen nicht den Fokus auf die Alleinstellung, die Differenzierung primär legen, sondern darauf, wie können wir Nutzenstandards neu denken, neu definieren. Und da kann ich gerne nochmal das mit dem Beispiel Fitnessstudio weiter ausführen, liebe Birgit.
Also du möchtest im Grunde genommen deine Kunden dazu bringen, dass sie sagen, wir finden gemeinsam einen Weg, dass wir, ich sag jetzt mal, Paris Saint-Germain werden. Wir haben also Champions League spielen und die Nummer 1 sind und ganz oben und nicht sagen, also die Bayern spielen auch Fußball, ja, aber wer ist der Beste?
Ja.
Werde ich als der Beste wahrgenommen?
Ja, es geht ganz genau. Bei uns geht es darum um Category Leadership. Menschen denken immer in Kategorien. Und es geht bei uns darum, Kategorien zu schaffen.
Ein bisschen verrückt, dass wir gerade, Daniel, ich muss dich kurz unterbrechen.
Gerne.
Du als Mann bringst das Beispiel mit den Diamanten und ich als Frau bringe das Beispiel mit dem Fußball.
Also das ist doch mal was. Ja, aber es findet sich ja gut. Und ja, das sind wir genau richtig, Birgit. Also es geht wirklich darum, Champions League. So, und wenn wir uns dort reinbewegen, neue Kategorien zu schaffen, Category Leader zu werden, dann ist unser Ansatz, wenn wir mal beim Fitnessstudio bleiben, wir haben jetzt gesagt, ja, wir machen so eine Fokussierung vielleicht auf alleinerziehende Mütter, dann haben wir eine Cappuccino Flatrate, wir sind aber immer noch in der Kategorie Fitness. Und in der Benchmark-Positionierung geht man erstmal her und fragt, ist denn das eigentlich noch zeitgemäß? Ja, ist denn Fitness noch zeitgemäß? Und dann sagt man, Moment mal, da draußen gibt's ja ganz viele Menschen, die das Bedürfnis haben, nicht nur Fitness zu machen, sondern sich auch zu vernetzen und das oft vielleicht, weil sie erfolgreiche Geschäftsleute sind, nicht unter einen Hut kriegen und sich immer wieder Zeit rausschlagen müssen für beide Dinge. Ja, wenn wir das in einem kombinieren, wir haben das gemacht in einem Projekt in USA, wo wir ein Hotelfitnessstudio nach außen als ein Networking Place mit Fitnessmöglichkeit positioniert haben, gesagt haben, ja, ist denn Workout überhaupt noch zeitgemäß? Nein, ist es nicht. Meetout ist jetzt der neue Standard, nämlich Working out und meet new people in einem Paket, grow your muscles and your network at the same time. Oh, Konsequenz, $350 Mitgliedsbeitrag und noch ein paar Beschwerden, dass wir eigentlich zu günstig sind. Ja?
Das heißt, du schaffst damit eine neue Kategorie.
Ja, wir schaffen grundsätzlich neue Kategorien aus 2 Gründen. Drei sind sogar. Der erste Grund ist, gehen wir mal zurück auf dieses tolle Beispiel. Wir haben ja auch wirklich im Fitnessmarkt beispielsweise Kieser Training seit Jahren unglaublich erfolgreich. Mhm. Ja, die sind ja sehr stark auf den Bereich Rücken fokussiert. Mhm. Trotzdem haben die Wettbewerber, aber die waren sehr schnell, sehr früh am Start, haben gutes Marketing nach außen auch gemacht, haben sich da wirklich konsequent auch behauptet. Aber es ist schon so, jetzt wenn man da in den Markt reindrängt, man muss sich schon fragen, reicht mir das dann am Ende? Ja, wenn ich so eine Positionierung habe, so auf eine Zielgruppe, klares Angebot, weil ich habe immer noch einen sehr hohen Aufwand im Marketing und Vertrieb.
Das ist das, Daniel, weil ja. Das eine ist ja, dass ich sage, ich bin wirklich von meinem Angebot, das muss natürlich auch wirklich top, top, top sein. Ich bin der Diamant, ja, oder Paris Saint-Germain. Aber das andere ist ja, da müssen wir ja, und das finde ich gut, dass wir das ansprechen, da muss man sich ehrlich machen, da sind Millionen von Marketingbudgets notwendig, um gegen Kisa anzugehen, weil die Marke ist etabliert, aufgebaut, mit einem hohen Werbemarketing-Etat versehen. Wenn ich also diesen Anspruch habe, dass ich sage, ich werde wahrgenommen als der Leader, also das ist fair enough, dass du das hier ansprichst und sagst, Dann muss neben der Leistung auch Geld auf den Tisch. Ne?
Ja. Und dann kann ich entweder in dem Teich halt ein bisschen mitschwimmen, ja, und greife ein bisschen was vom Kuchen ab. Das ist absolut in Ordnung. Hab halt dann meinen Marketingaufwand, mal mehr, mal weniger. Oder ich sage, wenn ich da nicht gegen ankomme, ja, dann muss ich eine neue Kategorie entwickeln und die alte Kategorie Workout in den Schatten stellen. Und jetzt kann man ja mal ehrlich sagen, zu Menschen, die vielleicht Networking und Fitnessbedarf gleichermaßen haben, ja, du möchtest du denn weiterhin das Ganze so machen wie bisher und diese Angebote getrennt nutzen und deine Zeit damit vergeuden oder alles komprimiert in einem Paket haben?
Ja, das ist also vom total Workout schlau.
Zum Meetout. So, genau.
Es ist ja auch, die Menschen gehen ja ins Fitnessstudio, weil sie Kontakte haben möchten. Wir haben das alle in Corona erfahren, es gibt großartige digitale Möglichkeiten, Kurse im Wohnzimmer zu machen oder jetzt hier am Schreibtisch. Ich gehe ja abends in den Club, deswegen heißt er ja auch Club, weil ich dort Gleichgesinnte finde. Und jetzt zu sagen, welche Gleichgesinnte, welche Interessen, du sagst jetzt in eurem Beispiel, das als Business-Club, als Business-Network-Meetout zu sehen, gerade auch in der Kombination mit einem, es wird wahrscheinlich auch ein hochwertiges Hotel gewesen sein, ist das natürlich mega schlau.
Ja, ganz genau. Ja. Also der Punkt ist, dass man einfach eine neue Kategorie, eine neue Nutzenkategorie schafft. Das ist das, was wir bei Benchmark-Positionierung tun, die komplett die andere Kategorie, wo all deine Wettbewerber drin sind, in den Schatten stellt. Und das ist das Erste, warum wir das überhaupt machen, ja? Dass wir quasi auf einen Schlag tatsächlich durch so neue Nutzenkategorien große, starke, bestehende Wettbewerber tatsächlich mit ganz wenig Budget und Aufwand sogar angreifen können. Ja, das funktioniert über diesen Weg. Der zweite Punkt ist,
klappt das immer?
Du, das klappt definitiv, wenn man, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, es richtig ausspielt. Und da kann ich zu genau diesem Beispiel, Birgit, da muss ich wirklich gleich mal eine schöne Anekdote noch erzählen. Wenn ich das natürlich als ein Angebot verwende und sage, ja, bei uns lernst du auch Menschen kennen und wenn du hier ins Fitnessstudio kommst, wir haben auch Networking-Möglichkeit, dann ist das ein Feature, aber keine Positionierung. Du musst aufpassen, dass du es nicht in Features kommunizierst, sondern als Positionierung und sagst, bei uns ist es so, dass wir grundsätzlich ein Networking-Club mit Fitnessmöglichkeit sind und nicht, wir sind ein Fitnessstudio und haben als Feature die Networking-Möglichkeit. Wenn du letzteres machst, klappt dir das zusammen. Du siehst, das sind eigentlich ganz kleine Elemente, aber die sind absolut entscheidend in der menschlichen Wahrnehmung. Und die menschliche Wahrnehmung ist wahnsinnig interessant. Da kommt ein kleiner Punkt rein. Da gibt es auch eine interessante Geschichte von, ich weiß nicht mehr ganz genau, was das war jetzt für ein Getränk. War das von Pepsi, von Coca-Cola, von irgendeiner großen Firma? Da hatten die so einen Orangensaft und da war immer so eine richtig leckere, so eine richtig leckere Orange drauf mit einem Strohhalm drin, aus dem man getrunken hat. Und dann hat man tatsächlich im Marketing irgendwann mal die Idee gehabt, man müsse das Branding ein bisschen refreshen, schicker machen und hat dann so ein leckeres Glas mit Orangensaft drauf gemacht, optisch sogar ansprechender. Aber plötzlich haben die Kunden behauptet, obwohl man nichts an den Inhalten geändert hat, das schmeckt anders, das schmeckt nicht mehr wie früher. Das ist so.
Wahnsinn.
Ja, und so funktioniert der menschliche Geist, die menschliche Wahrnehmung. Und man muss aufpassen, die Worte sind eine der stärksten Dinge, die wir Menschen haben, um uns auszudrücken. Sieht man auch, was passiert, wenn wir Worte falsch anwenden. Da kann ganz schnell auf morgen irgendwo ein Konflikt ausbrechen weltweit.
Absolut.
Ja?
So.
Und das ist genau die Situation. Das heißt, wenn man diese Worte verwendet, jetzt auch im Kontext der Positionierung respektive Benchmark-Positionierung, dann muss man ganz klar sagen, das ist, was wir tun hier. Neue Kategorie als neue Kategorie kommunizieren und nicht als Feature. Wenn man das macht, dann bekomme ich das Ganze hin. Es braucht noch ein paar andere Dinge, darauf gehen wir gleich in zweiter Instanz dann ein. Aber ich will hier nochmal veranschaulichen, wir machen das, Birgit, quasi um überhaupt mal diese Dominanz, ich nenne das auch immer so ein Stück weit Shortcut to Market Leadership, ja, so ein Stück weit das zu kriegen. Auf der anderen Seite haben wir damit natürlich dann auch eine Sogwirkung, ja, weil wenn wir so einen neuen Nutzenstandard setzen, dann ist ja allein von der Logikebene schon für den Kunden, ja, da kriege ich mehr dafür mein Geld und für meine Zeit, die ich einsetze.
Ja, und ich finde den Aspekt, den du erwähnt hast, sehr, sehr wichtig zu sagen, Achtung, es handelt sich nicht um ein Feature, sondern es handelt sich wirklich um eine Positionierung. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei bestehenden Unternehmen, die also bereits auf dem Markt sind, die vielleicht 10 Jahre sich als Fitnessclub im Hotel aufgestellt haben, vermarktet haben, dass das nicht die einfachste Sache ist, diesen Schritt auch zu gehen. Ist das bei Gründern, bei Startups für dich leichter als bei etablierten Unternehmen, die sagen, ich merke, hier stimmt was nicht. Ich meine, man kommt ja zu dir, weil man einen Schmerzpunkt hat und weil man sagt, irgendwas läuft hier unrund, ich komme mit meinen Marketingaktivitäten nicht weiter.
Ja, also Birgit, die Frage, die möchte ich gleich beantworten, weil tatsächlich gibt es da schon ein paar wenige Unterschiede. Was ich aber noch abschließend zu dem Punkt Kategorie schaffen, neue Nutzenkategorie schaffen sagen wollte, damit das nicht untergeht, ist, wir haben tatsächlich noch 2 weitere Vorteile, die ich kurz reinwerfen wollte, nämlich, dass ich definieren kann, was dieser Nutzenstandard in sich bedeutet. Ja, ich bin frei und kann damit natürlich auch alles unter ein Dach bekommen. Ich kann auch breit gehen. Ja, ich kann breit gehen. Ich kann eine Produktvielfalt sogar hinter solchen neue Nutzenkategorien dann aufbauen und ich kann sie auch in gewisser Weise, und das ist genau das, was wir dann auch immer angehen, markenrechtlich schützen lassen. Sobald ich neue Begrifflichkeiten entwickle, habe ich so einen gewissen Spielraum auch in Richtung Markenschutz und Assetschutz vorzugehen. Klar. Und dann kommt auch keiner in den Markt rein und deswegen sage ich, genau dieser Ansatz ist competitive today, solche neuen Nutzenkategorien zu schaffen und zu dominieren. Competitive yesterday ist, den Markt über Differenzierung, über USPs in einer bestehenden Kategorie versuchen anzugehen. Kann auch funktionieren, hat mehr Aufwand. Ja. Und jetzt die Frage, Startup leichter wie ein bestehendes Unternehmen. Wenn wir es mal so sagen, von der Neuschaffung her ist tatsächlich eigentlich naheliegend, dass ein Startup leichter wäre, es ist aber genau umgekehrt. Tatsächlich ist es viel leichter, mit bestehenden Unternehmen, die seit vielen Jahren im Markt sind, zu arbeiten. Warum? Weil die haben, also ich habe ja von dem Trüffelschwein gesprochen, ja? Der Biber, der sich als Trüffelschwein dann ins Unternehmen schleicht mit seiner Bande, so ungefähr, ja? Und da diese schlummernden Nutzenpotenziale identifiziert, die wir heben können und in eine Kategorie bringen können. Und bei etablierten Unternehmen, die wirklich schon mehrere Jahre am Markt sind, die vielleicht auch schon eine gewisse History haben, da liegt so viel rum, was wir verwerten können. Die haben auch Erfahrung, die wissen, was geht. Also da ist es eigentlich eine Leichtigkeit, sich eine Sache rauszupicken und dann mal zu gucken, ob wir die verwerten können. Bei den Startups ist es so, dass wir immer von dem Prozess ausgehen müssen, weil ich bin ja auch im Startup-Investment aktiv. Und wenn ich mit Startups spreche, sind viele ja noch in einer sehr frühen Kreationsphase. Da ist definitiv Benchmark-Positionierung hilfreich als Steuerungsinstrument, keine Zeit zu verlieren, keinen Streuverlust zu haben in der Ideenentwicklung, weil oft hat man dann Gedanken über Features und sonst noch was, weil wenn ich den Kundennutzen erstmal als neue Kategorie, neuen Nutzenstandard definiere, dann habe ich die Möglichkeit, auch gezielter meine Produktentwicklung darauf auszurichten. Also es ist ein enormer Gewinn, enormes Kosteneinsparungspotenzial, auch für Produktentwicklungsabteilungen, wenn man Benchmark-Positionierung da mit zur Seite sich zieht. Jemanden wie uns, der das dann auch begleiten kann. Aber tatsächlich ist es viel leichter und schneller auch bei bestehenden Unternehmen, die schon viele Jahre im Markt sind, sagen, Mensch, da muss doch mal wieder irgendwas jetzt, also die irgendwie hat alles, es läuft, aber so, wir brauchen mal so irgendwie einen neuen Impuls. Es muss so das richtig so ein Rums wieder rein. So, mit solchen Unternehmen können wir am allerbesten arbeiten.
Du, und das ist ja so, wenn ich jetzt mal an den an eines der Probleme im Mittelstand denke. Also ich bin ein großer Fan des deutschen Mittelstands. Also wir reden ja hier im deutschsprachigen Raum. Großartig. Aber es ist eben auch bei einigen Unternehmen dazu gekommen, dass die über die Jahre einen Bauchladen an Produkten, an Services angehäuft haben.
Ja.
Und dann passen die auch nicht mehr ganz zu diesen Positionierungen. Und ein Unternehmer, der dann in Stress gerät, der merkt, irgendwas läuft nicht mehr so. Also gehen wir mal von unseren 3 großen Branchen aus, Automobil, Chemie und Maschinenbau, dann kommst du auf die Idee und denkst, ach ja, dann mache ich jetzt nochmal was Neues und was Neues und was Neues. Und dann kommen Produkte und Produkte dazu. Mit deiner Benchmark-Positionierung und mit dem Category Leadership habe ich ja auch die Chance zu sagen, jetzt gucke ich mir mein ganzes Sortiment nochmal an und dann klärt sich da wahrscheinlich auch einiges, was passt dazu und was nicht, ne?
Ja, es klärt sich nicht nur, es hat einen ganz anderen Effekt, liebe Birgit. Wir finden bei dem größten Bauchladen der Welt sogar eine Benchmark-Positionierung, die alles trägt, was sie an Produkten und Dienstleistungen ausgerollt haben. Es geht. Ich habe dazu ja auch schon mal was in unserer, glaube ich, zweiten Podcast-Folge erzählt, ja, wo wir diesen Unternehmer, diesen Multipreneur hatten, der da irgendwie mit mobiler Showbar, Hostessenservice und noch ein Handparfüm, ein Produkt quasi, wenn man sich so auf die Hand sprüht, als Giveaway, ja, das versucht hat, alles unter ein Dach zu bringen, wo wir ja gesagt haben, dass das alles Kunden begeistert und sie sprechen darüber. Es hat so richtige Wow-Erlebnisse, die weitergetragen werden, alle drei Produkte und Dienstleistungen, und die haben wir dann als virale Kundenbegeisterung positioniert. Da war plötzlich alles unter dem Dach. Also das heißt, wir können den Unternehmen natürlich in so einer Situation helfen, nicht nur mal eine Klärung nach innen zu machen, was bin ich wirklich und für was möchte ich noch stehen, als wie wirklich auch die Erlösung zu bringen. Ihr müsst euch nicht zwangsläufig jetzt auf ein oder zwei Themen hier fokussieren und alles andere, was euch historisch noch ausmacht, irgendwie fallen lassen. Das ist ein Pain, wirklich ein absoluter Pain, wenn man sich jeden Tag damit rumquält und dann am Ende sagt, ja, dann positioniere ich mich halt jetzt gar nicht richtig. Und das ist so, ja, das ist oft der größte, das größte Ding für viele Unternehmen, mit denen wir arbeiten, genau das zu lösen.
Tun sie sich ja auch schwer mit, ne? Das ist ja, sind ja, die Produkte sind ja für manche Unternehmer wie Babys. Und wenn du dann sagst, da muss jetzt was von weg, das ist ja, in der alten Logik der Positionierung ganz häufig das Thema, fokussiere dich.
Ja.
Und das ist oftmals dann dieses Reduzieren. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen diesem, du hast diesen Bauchladen und du hast aber auch die Chance zu sagen, als kreativer Freigeist habe ich, wie dieser Unternehmer, den du jetzt als Beispiel in der Folge hattest, drei Themen, letzten Endes zahlt alles auf eins rein, aber und dann kann ja unter der Positionierung virale Kundenbegeisterung noch was Viertes und Fünftes dazu wachsen.
Ja, genau. Also du kannst es x-beliebig erweitern. Und wir haben das sehr häufig, dass tatsächlich Unternehmen zu uns kommen, die sagen, wir haben mit einem Positionierungsberater gearbeitet, der hat uns beispielsweise vorher auf der Website in Texten gut unterstützt, der hat einen super Job gemacht, ja. Dann guckt man sich das an und sagt, ja, in der Tat. Aber mit der Positionierung kommen wir gerade nicht so ganz klar. Der hat uns gesagt, wir müssen uns wieder deutlich mehr auf unser Kerngeschäft fokussieren. Ja, aber unser Kerngeschäft hat sich nun mal erweitert. Wir sind deutlich gewachsen über die Zeit. Und wir können uns jetzt hier nicht auf irgendwas fokussieren. Wir haben das mit ihm probiert, sind dann ein Jahr diesen Weg gegangen und jetzt stehen wir wieder genau da, wo wir vor einem Jahr standen. So. Mhm. Und wir lösen dann solche Sachen. Genau das. Und wir können immer, egal in welcher Situation sich das Unternehmen befindet, immer etwas oben drüber finden, weil wir es immer auf die gemeinsame Nutzenebene übertragen, was die einzelnen Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens ausmacht. Wir denken alles auf der Nutzenebene und da lässt sich immer irgendetwas finden. Ja, und wenn wirklich mal was dabei ist, wo man sagt, da bin ich als Unternehmen so reingerutscht, das will ich gar nicht machen, dann ist es tatsächlich etwas, wo wir gar nichts tun müssen. Ich sage immer, am besten entscheidet der Bauch und nicht der Kopf, weil du spürst es ja. Du spürst es irgendwo, da ist was nicht richtig stimmig mehr. Mhm. Und dann kommt oft, wenn wir dann anfangen, weil wir starten immer mit Fragen und dass wir da alles Mögliche erfragen und dann erzählen uns die Kunden immer alle möglichen Sachen, was für sie das Normalste der Welt ist. Und dann irgendwann sagen sie was, das ist für uns aber genau der eine Punkt, wo wir hebeln können. Genau diesen einen Punkt, wo wir dann alles, diesen neuen Nutzenstandard kreieren können in einer Kategorie, wo sich dann alles zusammenfindet.
Deswegen sind für dich auch diese Interviews so wichtig, ne?
Richtig. Richtig. Wir gehen also da rein in das Unternehmen, zunächst mal nur mit einer Analyse. Weniger, dass wir da aufschlagen physisch vor Ort, als dass wir wirklich sagen, wir stellen einfach nur mal Fragen. Das passiert entweder durch einen Fragenkatalog oder auch im Live-Interview. Das muss man immer gucken, wie es sich am besten ermöglicht. Und da finden wir genau diese eine Sache. Und wenn wir diese eine Sache gefunden haben, liebe Birgit, dann entwickeln wir dazu einen ersten Lösungsentwurf für Benchmark-Positionierung, stellen das dem Unternehmen vor und dann ist meistens die Kinnlade unten.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Das ist ja dieses Thema, was bekommt man, wenn man mit dir und deinem Team an dem Thema Benchmark-Positionierung arbeitet? Das heißt, also erstmal diese ganzen Ergebnisse aus den Mitarbeiterbefragungen und dann dieses Trüffelschwein, den Diamanten, den ihr daraus identifiziert habt?
Also so tief müssen wir gar nicht gehen. Das hat sich tatsächlich über die Jahre ergeben, dass wir heute einen Fragenkatalog haben. Das sind so gute 50 Fragen drauf. Und da picken
50?
Wir uns immer 50. Und da picken wir uns immer die passenden aus. Ja?
Ja.
Die Fragen werden auch nicht einfach willkürlich ausgewählt, sondern ich gebe die Situation des Unternehmens in unsere eigens gebaute AI ein. Frage danach, welche dieser Fragen werden adäquat, um das zu filtern? Was brauchst du? Und dann gucke ich das durch und dann schicke ich die Fragen zu. Und tatsächlich ist es dann so, dass ein Unternehmen nur 10 Fragen im Schnitt bekommt. Manchmal sind es 12.
Ja.
Und bei diesen 10 Fragen gehe ich dann nochmal in die Reflexion vielleicht, wenn ich nochmal irgendwas brauche, frage den Unternehmer nochmal irgendetwas und sage dann, okay, haben wir, dann sprechen wir das in unserem Team durch, ja, sitzen da und machen einfach mal Brainstorming.
Und Daniel, ich möchte da gerne nochmal rein, du sagst, das schickst du dem Unternehmer. Wie viele Personen beantworten diese 10 Fragen?
Also das ist immer eine Frage, wie das Unternehmen geführt ist. Ich sag grundsätzlich, definieren wir im Vorfeld Menschen, die wichtig sind für den Prozess. Meistens ist es bei kleineren Firmen die Geschäftsleitung, Inhaber, ja, und da vielleicht noch sein engster Kreis. Wenn wir mit großen Firmen arbeiten, dann ist es so, dass wir uns in der Regel, die haben ja sehr, sehr viel, die machen Auswertungen, die machen Marktforschung und so weiter. Dann lassen wir uns Ergebnisse von diesen Marktforschungsergebnissen, Kundenumfragen noch extra geben. Wir fragen dann nicht nur den Abteilungsleiter oder Projektverantwortlichen, sondern wir wollen dann auch Informationen natürlich von der Geschäftsleitung, bitten dann darum, dass man die Geschäftsleitung für uns kurz befragt, wie sie das sieht, ein Statement dazu abgibt. Da haben wir ein bisschen mehr zu tun. Ja,
das aber ist bei ja spannend, wahrscheinlich diese unterschiedlichen Sichtweisen. Ne? Also wenn man das jetzt nur mit dem Unternehmer macht oder der Unternehmerin, also wir gendern hier nicht, wir meinen natürlich immer Frauen mit. Wenn ich das also jetzt nur eine Person machen lasse, das könnte ja gefärbt sein, das könnten ja Antworten sein, die sind so vordefiniert, ja, wo der sich so Gedanken macht. Das Spannende, du sagst ja, ich muss an dieses, wir müssen daran, dass wir da diese eine Sache finden. Und das kommt wahrscheinlich nicht immer vom Unternehmer selbst, ne?
Jein. Also tatsächlich ist es so, dass wir gar nicht so sehr viel hören müssen. Wir kriegen das halt sofort mit. Wir haben einfach ein riesen, also so einen riesen offenen Geist, ein riesen Potenzialdenken. Ja? Wir sehen überall, ich habe auch mal irgendwann einen Satz kreiert, für einen Unternehmer sind das alles Herausforderungen, Probleme und ich sage, Potenziale realisieren statt in den Problemen stagnieren. Ja, das ist das buchstäblich, was wir tun. Also wir haben relativ wenig Bedarf eigentlich an Informationen. Wir sehen das oft recht schnell, können schon viel von der Website lesen, haben natürlich, und man muss auch dazu sagen, Birgit, wir haben ja eine unglaubliche Berufserfahrung. Also wir haben so viele Projekte, die da gemacht worden sind von mir auch, ja, und
in
Unterstützung noch
beim Team, das ist
interessant. Dass wir einfach, egal was kommt, ja, wir haben Erfahrung, aber natürlich ist es immer auch gut, wenn wir zum Beispiel in Branchen gehen, wo es ganz andere Reglements gibt, wie die MedTech-Branche zum Beispiel. Da kriegen wir die Sichtweise vom Unternehmen. Der weiß das besser, der Unternehmer, wie kein anderer. Aber wir haben diese Perspektive von außen, diese strategische Perspektive. Und wenn diese beiden Dinge zusammengebracht werden, dann entsteht absolut Großartiges.
Okay,
also wir
müssen
gar nicht die Branche verstehen, ganz im Gegenteil. Weil sonst würde das Unternehmen ja wahrscheinlich gar nicht groß weiterkommen. Weil, mal ganz ehrlich, welcher Unternehmer würde heute behaupten, dass da draußen Berater sind, die sein Business deutlich, deutlich besser verstehen wie er selbst? Ja, wenn er keine Erfahrung hat, wahrscheinlich nicht. Ja, so, das sagt jeder, ich habe die Erfahrung.
Im Gegenteil, Daniel, das ist ja sogar die große Angst, die immer viele Unternehmer vor den Beratern haben, dass die sagen, was wollen die mir erzählen? Ich denke 24/7 über meinen Laden nach. Also das ist sehr spannend, dass du sagst, das zu finden, das möchte ich gerne mal kurz festhalten, das zu finden, also diesen Impuls, wo ihr sagt, das könnte diese eine Sache sein, wo wir sagen, wir bringen die Category Leadership in diese neue Kategorie.
Ja.
Das ist das, indem ihr das Unternehmen, ich sag jetzt mal, scannt mit allem, was nach außen geht, plus eben das, was der Kreis, den ihr definiert, sei das jetzt Geschäftsführung, Abteilungsleiter, was auch immer, was da gesagt wird. Und daraus ist dann mit eurer Expertise dieses Suchen dieser neuen Kategorie machbar.
Ja, ganz genau. Und das ist auch, weil du mich ja gefragt hast, was man bekommt, der einer der ersten Teile. Also das Erste, was wir unterteilen das in drei Kategorien. Das Erste ist eben das sogenannte Shape in einer sogenannten Category Leadership. Und da kriegen wir als allererstes mal durch genau solche Fragen, entwickeln wir ein Konzept. Das heißt, man bekommt von uns so ein Konzept. Ausgearbeitet wird es dann immer in Form von einer PowerPoint-Präsentation, sehr, sehr kompakt, komprimiert, zusammengefasst auf die Essentials, das 80-20-Prinzip. Und in diesem Konzept gibt es aber nicht nur so eine Idee. Da geht das Ganze einher natürlich auch mit einer neuen oder in ihrer Verwendung neuartigen Kategoriebegrifflichkeit. Ja, das ist das, was ganz essentiell ist, damit wir wirklich diese Abgrenzung, diese echte, ich nenne das auch marktbeherrschende Differenzierung, weil es ist eine Differenzierung erstmal nur, was sich unterscheidet. Eine marktbeherrschende Differenzierung hat diesen Dominanzaspekt mit dabei. Und den kriegst du, wenn du neue Kategorien schaffst und die dominierst. Also das heißt, wir haben so eine konzeptionelle Idee, wie beispielsweise mit dem Fitnessstudio, dort Networking und auch Fitness in einer Kategorie verschmelzen zu lassen. Dann die Begrifflichkeit Meet Out dazu zu nehmen, vom Workout zum Meetout. Und dann gucken wir uns noch ein paar weitere Punkte an, dass wir sagen, Wettbewerbsstrategie, wie müssen wir uns denn ausrichten im Markt, dass tatsächlich gar keine Wettbewerber entstehen, sondern Kooperationspartner. Dass die Wettbewerber zu uns kommen und sagen, hey, wir würden gerne lieber mit euch kooperieren, weil das so geil ist, da haben wir ja mehr davon, wie wenn wir euch bekriegen. Ganz wichtiger Punkt.
Daniel, das ist natürlich, das ist ja wirklich jetzt State of the Art, was sag ich mal, in Innovationsökosystemen passiert, dass man sagt, mit den anderen Unternehmen gemeinsam das Potenzial dann zu heben. Das ist ja wirklich, das ist Zukunft. Ja. Das ist das, was passieren muss. Übrigens nicht nur geopolitisch, wenn ich an Europa denke, sondern genau das. Wir hatten gestern ein Gespräch mit dem Unternehmertum München von der Technischen Hochschule in München. Ja. Großartig, weil die genau sagen, das ist der Ansatz. Und da sagst du, das machst ihr damit möglich.
Ja, das machen wir mit Benchmark-Positionierung möglich, ganz genau. Weil wir nämlich sagen, dass der beste Schutz gegenüber Wettbewerbern ist, dass dein Angebot des Einstiegs zum Wettbewerb so attraktiv ist, also dass der Wettbewerb bei dir mitmachen kann, so attraktiv ist, dass er erst gar nicht in die Competition geht. Das ist, was wir tun. Einen der Beispiele, die ich genannt habe, ich glaube, in der ersten Folge habe ich ja von dem Elektriker gesprochen. Da gibt es einen Elektriker in der Nähe von Augsburg, der über eine App skaliert. Und zwar ist es ein ganz smarter Mann, der hat sich gedacht, Moment mal, ich installiere hier Solaranlagen, dann kommt noch Strom aus der Steckdose irgendwie vom Stromanbieter, wo auch immer dann her. Ja, dann habe ich meine Geräte und wenn ich das alles in einer App verknüpfe, meinen dynamischen Strompreis und meine ganzen elektrischen Geräte und diese App weiß genau, wann der Strom von wo, ob vom Dach, Solaranlage oder vom Stromanbieter, wann er wohin, in welches Endgerät gehen muss, zu welchem Zeitpunkt, dass ich immer den günstigsten Strompreis habe, dann ist es ja absolut genial, so eine App zu haben, die war nur technisch schwer zu erklären, der Mehrwert. Also haben wir eine Benchmark-Positionierung draufgesetzt und haben das Stromintelligenz genannt. Und das geht seitdem durch die Decke. Und was dieser Mann gemacht hat, ich hatte erst die Tage, weil ich bei ihm auch in der Firma im Beirat bin, hat er gesagt, Daniel, das ist total verrückt. Wir haben mittlerweile schon Wettbewerber, die zu uns kommen und sagen, wir machen ja mit jetzt. Wir tun ja das in der Region, wo du gar nicht kannst, übernehmen und schaffen das wirklich durch diese Stromintelligenz viel leichter, die Kunden anzuziehen und auch Branchenkollegen, die andere Produkte dann anbieten. Also das heißt, man schaut in dieser Wettbewerbsstrategie wirklich da drauf, wie kann ich Marktteilnehmer, Mitstreiter im Markt integrieren, anstatt dagegen zu gehen.
Sehr spannend. Und wenn du sagst, wenn ich jetzt nochmal dazu komme, was bekommt mir dann, bekommt der Unternehmer dann, wenn er mit euch zusammenarbeitet, dann bekommt er auch so einen Begriff wie Stromintelligenz, ne?
Richtig. Richtig. Und der kann halt wirklich unglaublich viel Geld wert sein. Ja, also ich habe einen Kunden in den USA, der hat mich mal Billion-Dollar-Idea-Man genannt. Da habe ich immer gesagt, ich bin nicht der Kreative, der die Billion-Dollar-Ideas hat, aber ich habe ein System, was das ermöglichen kann. Ja, dass man da hinkommt. Das ist aber nicht durch die Idee alleine, weil wie du siehst, wir haben jetzt natürlich die strategische Frage auch nochmal gestellt, der wettbewerbsstrategischen Ausrichtung im Markt. Ja. Also wie können wir Wettbewerber integrieren? Und dann müssen wir halt, um die Strategie komplett rund zu kriegen, auch nochmal auf die Angebotsstruktur gucken und ganz wichtig vor allem auch auf die Kaufmotivsegmentierung. Also die meisten Unternehmen segmentieren immer demografisch nach Zielgruppen. Da gibt es, was weiß ich, da gibt es kleine Betriebe, dann gibt es einen Mittelstand, dann gibt es die Branche so und so und das. Ja. Und wir gehen her und sagen, was sind denn Beweggründe, warum Menschen sagen, ich will das haben. Bei uns Einer der Beweggründe ist, ich will Sogwirkung. Der andere ist, ich muss alles unter ein Dach bringen. Das sind zwei unterschiedliche Situationen. Wenn man danach segmentiert, quasi nach diesen Bedürfnissen oder Problemen, die der Kunde hat, dann kriege ich nochmal ein ganz anderes Bild, auch in der Schärfe, auf welches Problem richte ich mich denn primär aus. Und dann werde ich an der Stelle richtig messerscharf spitz. Ja, also richtig rein in die
Spitze. Ja, und wahrscheinlich auch da wieder echt ein Umdenken, weil bislang in der alten Logik man Zielgruppen ja komplett anders definiert hat. Ne?
Ja, und vor allem kann ich dann noch was machen. Und jetzt wird's richtig interessant, gerade wenn man sich mit strategischem Business Development beschäftigt. Mhm. Wenn ich meine Zielgruppen danach aufbaue, dann habe ich meine Benchmark-Positionierung oben drüber und jetzt habe ich so verschiedene Motive und da kann ich dann lauter kleine Sub-Products und Sub-Services oder Sub-Offerings, also Unterangebote, Unterprodukte und sowas schaffen und kann denen auch mal einen eigenen Brandnamen geben, mir strategische Partner reinholen und dann darüber ein riesen Business machen. Das heißt, ich muss gar nicht alles selber machen. Ich finde dann Partner, das ist auch übrigens etwas, was wir über unser Netzwerk vermitteln, genau solche Partnerschaften, dass dann das noch viel, viel weiter auch ausgeschöpft werden kann. Ja?
Daniel, weißt du, das ist ein bisschen unverschämt von dir, ne? Jetzt haben wir die Folge 1, 2 und 3 gemacht und ich habe dir ich war, wie du sagst, heiß wie Frittenfett. Und jetzt in der Folge 4 kommen wir über das wirklich, was mir so auf dem Herzen liegt und was so wenige Unternehmen machen, weil die immer noch denken, das sind ja alles Wettbewerber und da muss man sich fern von halten. Jetzt kommst du und sagst, nee, das geht. Die richtige Transformation, den richtigen Wachstum, den schaffst du im Netzwerk, indem du sagst, Bingo. Wir sind der Leader und wir machen das jetzt in einer Partnerschaft. Also mein Herz geht auf.
Ja, das ist einfach das, was auch, wenn man mal wirklich ganz tief, da lassen wir mal alles Businessmäßige außen vor, mal so ganz tief in sein Inneres, auf seine Herzebene hört.
Ja.
Was will man denn? Will man ständig nur als ein Stein alleine irgendwo da rumstehen? Oder möchte man Verbundenheit?
Nee. Ja, großartig.
Ja, jeder möchte verbunden sein irgendwo. Das ist ein Urbedürfnis.
Und es wäre doch sogar schön, wenn ich sage, mit Menschen, die das Gleiche antreibt wie ich, also bleiben wir jetzt mal bei meinem Beispiel Podcast Company, ja, wenn ich sage, die anderen, die Podcasts machen, das sind meine Kollegen und wir gemeinsam heben da was, als wenn ich jetzt immer nur denke, was macht der, warum macht der das, macht der das besser als ich? Das ist ja ein ist doch viel schöner, mit Menschen, die das Gleiche umtreibt, zusammenzuarbeiten.
Genau.
Also wie jetzt dieser Elektriker, den du erwähnst, wenn der sagt, ja, ich mache das im Augsburger Raum, ich kann das nicht im Thüringer Wald machen und da kommt jemand aus dem Thüringer Wald und sagt, ich wäre dabei.
Ja.
Ja, hast du doch viel mehr Spaß, mit dem zu sprechen, mit dem zu reden, weil du weißt, wir sprechen eine Sprache, wir haben ein Ziel, das ist großartig.
Und hast noch Franchise-Gebühren. Also nenn mal einen Elektriker, der über sowas skaliert und Franchise-Gebühren bekommt. Und
habe ich noch nicht gehört. Ja?
Siehst du, das wird dann halt alles möglich, wenn man Benchmark-Positionierung richtig angeht. Jetzt haben wir aber, Birgit, weil du mich eingangs gefragt hast, was kriegt man eigentlich? Also ich will das nochmal kurz zusammenfassen. Wir arbeiten quasi diese strategischen Punkte raus. Das ist im Grunde alles, was sich in dem Konzept von Benchmark Positioning OGM bewegt. OGM ist das Outcome Generating Model. Und da gibt's aber jetzt noch zwei weitere Punkte, die ganz wichtig sind, dass so eine Benchmark-Positionierung fliegt. Ich hatte das schon mal gesagt, Kommunikation. Ich muss die Kommunikation auf eine Weise verändern, dass ich nicht mehr in Feature und Vorteilen spreche. Wenn ich zu einem Kunden heute gehe und sage, du guck mal mein Fitnessstudio hier, da kriegst du Meet New People, da kannst du Leute kennenlernen, wir sind ein Networking Place mit Fitnessmöglichkeit. Dann sagt er entweder ja oder nein. Wenn du ihn aber von der Seite abholst und sagst, du pass mal auf, aktuell, also beim Status quo, du bist doch Geschäftsmann. Ja. Du machst Fitness? Ja. Und Networking-Bedarf auch? Ja. Viel Zeit, oder? Ja. Wenn wir das zusammenbringen könnten, wäre das für dich interessant, wenn du dir da deutlich Zeit sparst? Ja, oder willst du so weitermachen wie bisher? Wie meinst du das? Und dann erklärt man das Angebot. Dann sagt er und fragt, willst du es mal probieren? Ja, klar. Und das nenne ich Self-Conversion. Wenn es redundant wird, Argumente zu liefern. Und da sind wir in der Transformation im Vertrieb. Bislang ist der Vertrieb ja immer sehr, sehr stark in der Tradition darauf aufgebaut, überzeugen zu wollen. Ja, das ist auch richtig. Man hat immer irgendwo so einen Versuch, dass man als Unternehmen seinen Vorteil präsentiert, ja, um Bedarf zu wecken. Aber was wäre denn, wenn man einfach nur durch geschicktes Fragen, indem man ganz gezielt rausarbeitet, was ist denn der Status quo, ihn dort abholt und ihn dann einfach mal zeigt, was wäre denn eine andere Welt, ob er diese andere Welt nur mal ohne Commitment, es tun zu müssen, einfach nur mal kennenlernen möchte, dann wird er sagen ja. Und dann änderst du den kompletten Vertrieb, du transformierst den Vertrieb von Überzeugen hin zu dem, was ich Self Conversion nenne. Ja, und das ist ein riesen Gamechanger. Weil wenn du dir mal überlegst, Birgit, das muss ich ganz kurz noch einbringen, das ist wirklich Wahnsinn. Du hast dann für dich als Unternehmen das erste Mal vielleicht überhaupt, wenn du vorher solche Sachen noch gar nicht gemacht hast, einen Pitch, der auch noch skalierbar ist, der dir das Problem mit dem ständigen Überzeugen und ja vielleicht dann auch dann immer zu langen Verkaufszyklen führt, melden Sie sich noch mal in einem halben Jahr, gerade kein Budget und all diese ganzen oft auch Ausreden, die wir hören. Ja, das wird damit zunehmend vom Tisch sein. Ich sage nicht komplett, weil das ist immer auch ein iterativer Ansatz. Man muss im Markt erstmal damit rein, immer wieder und wieder und wieder das durch die Mühle drehen und irgendwann formt sich das so feinscharf, dieser Pitch, dass der einfach nur ballert. Und wenn ich jetzt Werbung schalte, jetzt ins Marketing gehe, dann kannst du dir vorstellen, dass das wahrscheinlich nicht mehr so ein großer Aufwand ist, wie wenn ich das gar nicht habe. Ja?
So, ich finde das sehr wichtig, weil auch das machen zu wenige, dass sie denn dass das Marketing und die Positionierung als eine Dienstleistung für den Vertrieb sehen. Ja, und dass ihr hingeht und sagt, wir liefern also mit dem, was du bekommst deine Benchmark-Position, du bekommst deine Idee von, in welcher Kategorie werde ich der Leader sein, du bekommst so etwas wie Stromintelligenz und du bekommst dann auch noch diesen neuen Aspekt, ein Problem, was jetzt im Beispiel deines Unternehmers aus dem Fitnessclub, was dem gar nicht bewusst war, durch eine gezielte Fragestellung den Vertrieb dazu zu bringen, zu sagen, wenn du auf deine Zielgruppe ganz anders zugehst, hast du auf einmal Ohren und vor allem auch Herz und Hirn offen.
Ja, und das ist eigentlich auch die tatsächliche Speerspitze der Benchmark-Positionierung. Ja. Einen solchen Pitch zu haben, der einfach ballert. Ja, das ist das. Also wo einfach auch Vertrieb ein Stück weit dann redundant wird, weil du gar nicht mehr argumentieren musst, überhaupt nicht, sondern sich der Kunde selbst überzeugt, selbst konvertiert und sagt, wenn es diese neue Welt gäbe, das hätte ich schon gerne. Ja, so das ist genau das, was passiert. Und das Letzte, was wir noch mit dazu liefern in diesem Paket, ich nenne das Mehrwerterlebnis, strategisches Mehrwerterlebnis. Was muss ich denn dann einbringen? Welches Erlebnis muss ich denn dann einbringen, dass der Kunde so weit ist, dass er sagt, ich will das jetzt haben? Dass man gar nicht mehr irgendwie groß argumentieren muss und mit Preisen rummachen muss und sonst noch irgendwas, sondern dass er von sich aus sagt, wie kommen wir da jetzt zusammen? Wir würden gerne mit Ihnen arbeiten, wie kommen wir da zusammen? Ein Mehrwerterlebnis. Das kann in so einem Fitnessstudio-Example, wie wir das jetzt mit Meetout haben, also eine neue Kategorie von Working Out and Meet New People, da kann das natürlich dann sein, dass man einfach nur ein Probetraining mal anbietet. Und schon sind vielleicht 90% der Besucher total begeistert und sagen, das will ich. Ja, also dass es darum geht, dass du ein Stück weit Erlebnis gibst dem Kunden, dass du das Erlebnis, weil wir haben häufig das Problem bei Dienstleistungen, dass der Kunde erst dann den Nutzen bekommt ab dem Moment, wo er konsumiert. Und dass man ihm ein Stück in Vorleistung geht, ein Stück schon gibt, damit er so ein Aha-Erlebnis hat, damit es für ihn gar keine Frage mehr gibt, gleich vielleicht das XXL-Paket zu buchen. Ja?
Ich finde das einen ganz cleveren Ansatz, einen sehr cleveren Ansatz. Warum? Also es gibt ja, du hast das Fitnessstudio-Beispiel gebracht. Du weißt, ich gehe morgens, bevor wir zwei aufnehmen, in unsere Bäckerei. Da bekommst du das Brot der Woche auch mal mit einem Stück Butter zum Probieren. Das heißt also, bevor das Erlebnis habe ich also gehabt und sag dann, okay, heute nehme ich Dinkelmöhre. Das kann ich ja auf ganz viele Branchen übertragen. Und das gebt ihr euren Kunden dann auch mit, dass ihr sagt, mit welcher Idee eines Erlebnisses kannst du deine Kunden... Weil ihr seid ja davon überzeugt, dass der nach dem Erlebnis auch bucht. Das ist ja nicht, dass ich jetzt sage, ich verschenke was und dann klappt das nicht, sondern du hast ja das Selbstbewusstsein, dass du sagst, wenn der einmal ins Erleben kommt, ist der
am Fliegenfänger. Ganz genau. Da ganz will der genau mehr. Das ist das, worum es geht. Also man hat quasi, ich sag das immer so schön, wie das früher war bei Metzger. Als ich mit meiner Mama früher zum Metzger gegangen bin, gab's immer ein Stück Salami, Gelbwurst oder so zum Probieren. Ja, danach wollte der Junge diese Salami haben. Na, so ganz klar, logisch. Und genau das lässt sich, das sind so banale Dinge, die damals schon funktioniert haben, die so einfach sind, die man heute einfach nur strategisch sinnvoll ausarbeiten muss. Und wenn ich darüber absolut strategische Klarheit habe, wie auch über die Kommunikation, absolut strategische Klarheit und über mein Konzept, absolute strategische Klarheit, dann habe ich ein Asset, das absolut meines Erachtens unbezahlbar ist. Und vor allem, dass man jetzt, und jetzt kommt der nächste Punkt, weil das war jetzt der rein strategische Teil. Wir haben ja noch zwei weitere Dinge, die wir mit einbringen, nämlich auch in eine sogenannte Benchmark Positioning IP überführen können. Was ist das? Also, wir haben ja ein paar Kategoriebegriffe, die wir entwickeln für diese neuen Nutzenstandards. Und diese Kategoriebegriffe sind in sehr, sehr vielen Fällen beschreibend. Auch wenn sie neuartig klingen, sind sie aber doch zu beschreibend, dass sie aus rein markenrechtlicher Schutzbrille freihaltebedürftig sind. Das heißt, ich kann sie nicht direkt als Wortmarke anmelden und eintragen. Oder
Daniel, das möchte ich gerade, da möchte ich gerade zwischengehen. Sie sind deswegen nicht eintragbar, weil sie so gut sind, weil sie wirklich das beschreiben und nicht irgendein Fantasiename sind, sondern so, dass jeder Kunde auch sofort versteht, worum es geht.
Ja, also die Beschreibung, ganz genau, die Beschreibung müssen wir müssen immer ein Stück weit näher an den Beschreibenden dran sein, damit wir diese Brücke vom Status quo in diese neue Welt, diesen neuen Nutzenstandard machen können. Und dann die Frage, aber wie kriegen wir es trotzdem eingetragen?
Ja.
Vielleicht durch eine leichte Abänderung. Wir haben das bei Stromintelligenz gehabt. Bei Stromintelligenz ist es ja so, dass das mit einem Z endet. Und die Mission war ja, die Strompreistreiber und deren Schergen buchstäblich in den Schlaf zu schicken. Ja, die auszunocken. So, weil du immer den günstigsten Strompreis mit dieser App hast. Und das Witzige ist, wir haben dann dieses Z, da steht ja dieses Schlafen, da gibt's ja ein schönes Symbol, wo diese drei Z drinnen sind.
Im Comic, Comics.
Ja. In den Comics, genau. Ja. Und das haben wir an Stromintelligenz hinten angehangen. Stromintelligenz mit 3Z geschrieben. Plötzlich wurde es ein Fantasiewort und wir haben es eingetragen bekommen als Wortmarke. Das ist wirklich ein Ding, ja.
Clever.
Genau. Und solche Sachen zu entwickeln, wir nennen das Benchmark Positioning oder Benchmark Positionierungs IP, Intellectual Property, also Markenrechtsschutz. Das ist das, was wir auch mit unseren Kunden machen. Wir entwickeln dann ein erstes Konzept, haben dann eine top-renommierte internationale Anwaltskanzlei, mit der wir uns zusammensetzen. Wir beraten selber in dem Bereich nicht. Das machen wir mit unserem Partner. Ja. Ja. Und da gucken wir dann, wie können wir das, was wir uns gedacht haben, auch auf der rein markenrechtlichen Seite umsetzen. Und
Daniel,
das ist
wenn du sagst IP, ich hätte jetzt auch direkt die Verbindung dazu gehabt, eine IP-Adresse, das heißt eine Website, die ich mit der Stromintelligenz setzen kann, oder?
Ja.
Ist natürlich. Das jetzt falsch gedacht?
Ja, natürlich. Also die Websites, das wird, das ist aber eine rein subjektive Meinung, oft überbewertet. Ja?
Ja.
Natürlich ist es wichtig, eine Domain zu haben, mir diese Sachen auch zu reservieren. Da ist es aber dann oft entscheidender, dass ich die Kategorie an sich reserviere, stromintelligenz.de. Okay. Das hatten wir auch bei dem besagten Kundenunternehmen getan.
Ah, okay.
Aber der entscheidende Punkt, worauf ich hinaus möchte, liebe Birgit, wenn ich eine solche Benchmark-Positionierungs-IP habe, jetzt wird's heiß, dann habe ich ja ein Markenschutzrecht und das kann ich ja veräußern. Das kann ich ja später weiterverkaufen. Das heißt, ich könnte damit, da trägt der Träger, das ist ja der Träger von der gesamten Benchmark-Positionierung. Also ich würde quasi sagen können, ich habe mein ganzes Konzept unterhalb dieser Benchmark-Positioning-IP, mein ganzes Positionierungskonzept, Benchmark-Positionierungskonzept. Und plötzlich kann ich eine Benchmark-Positionierung weiterverkaufen. Ich kann sie veräußern. Ich kann sie auch lizenzieren, wie beim Elektriker. Ich kann sagen, wenn du mit Stromintelligenz rausgehst mit dem Original, das mit den 3Z, weil nur das, da gibt's das Original, da gibt's diese App und da kriegst du das.
Daniel, aber damit löst du ja noch ein weiteres Problem im Mittelstand, nämlich das, dass der Verkauf von Unternehmen häufig daran scheitert, weil eigentlich nur der Inhaber verkauft wird.
Das ist ein großes Thema. Wir haben ja sehr viel.
Was ist das Asset? Du hast jetzt auf einmal ein Asset geschaffen.
Ja, wir schaffen mit unserer Benchmark-Positionierung nicht nur eine Strategie, die Next Level ist, wo du statt nur Einzigartigkeit echte Sogwirkung, echte marktbeherrschende Differenzierung kriegst, sondern wir schaffen tatsächlich Unternehmenswert. Wir schaffen IP-Recht. So, natürlich ist es nicht gesagt, dass wenn ich so eine Sache anmelde, mache, tue, dass ich sofort auf morgen gleich eine Millionenbewertung dafür bekomme. Solche Dinge müssen sich natürlich etablieren. Aber wir schaffen die Basis dafür. Und viele unserer Kundenunternehmen, die machen genau das. Die bauen das aus und das kriegt einen gigantischen Wert, wenn man es richtig angeht. Ja, und das ist absolut einzigartig, außergewöhnlich. Da kenne ich also aktuell kein Unternehmen da draußen, das sowas anbietet. Und das würde ich auch sagen, ist etwas, was im Rahmen dieser Benchmark Positioning OGM, dem Outcome Generating Model, einfach mit dazugehört. Ja,
ich bin total froh, dass wir das jetzt im Podcast mal besprechen, weil das, was ihr verkauft, eure Dienstleistung, die ist so viel mehr als Benchmark-Positionierung. Ihr verkauft ja ein gesamtes System.
Ja, ein System und dann noch.
Das ist ein System.
Im Grunde genommen, man könnte schon fast sagen, eine Art Diamant. Ja. Weil das ist etwas, was ein strategisches Asset.
Jetzt verstehe ich das auch mit dem Diamanten.
Strategische Assets.
Jetzt verstehe ich auch dein Bild mit dem Diamanten, mit den verschiedenen blauen Steine. Das ist das, was ihr zusammenfügt. Das ist eben nicht nur, ich komme jetzt, wie es vielleicht andere Agenturen machen, wissen wir nicht. Aber sagen wir jetzt mal so, die sagen, hier ist dein Positionierungsvorschlag, sondern Das meine ich mit dem System. Das sind diese verschiedenen blauen Steine, die am Ende diesen Diamanten, diesen geschliffenen Diamanten geben, der diese Wertigkeit, dieses Asset hat.
Genau. Also man kann das mal so im Raum stehen lassen. Das ist definitiv geht das in die richtige Richtung. Also wir gucken halt einfach, was liegt denn da rum im Unternehmen und wie können wir das auf eine Weise nehmen, verpacken. Ja, nimm es als Diamantverpackung und dann eben zu so einem werthaltigen Asset machen. Damit neue Nutzenkategorien schaffen. Das ist, liebe Birgit, definitiv richtig gesagt. Ja, also wir sind nicht nur Strategieberatung, sondern wir schaffen strategische Assets. Uns holt man rein, wenn man wirklich auch auf dieser Ebene etwas haben will. Und jetzt kann man sich mal überlegen, das ist ja schon ein Wert. Und ich habe es ja auch gerade eben noch gesagt, man hat ja dann auch Möglichkeiten der Skalierung, die man vorher gar nicht gesehen hat. Und jetzt kommt ein ganz toller Punkt, Birgit. Wir haben ein gigantisch gutes Netzwerk. Und dieses Netzwerk, das bringen wir auch noch mit rein für unsere Kunden. Die kriegen Zugang zu unserem Netzwerk. Und warum machen wir das? Weil wir der Meinung sind, dass wir unseren Kunden helfen wollen, auch sehr, sehr schnell durch strategisch gute Multiplikatoren Türen zu ihren potenziellen Key-Accounts, potenziellen Investoren, potenziellen Partnern zu bekommen. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben dazu nämlich eine Sache gegründet, die sich der Exceptional Circle nennt. Das ist ein Matchmaking-Format, wo wir aus all unseren verschiedenen Kreisen, in denen wir so tätig sind, alle zwei Wochen Menschen zusammenbringen zum strategischen Matchmaking. Und das ist eben nur zugänglich für unsere Kunden und ganz individuell ausgewählte Personen, die wir vielleicht aus Netzwerkpartnerschaften noch mit dazu nehmen. Ja. So. Und jetzt stell dir mal vor, du könntest einfach mal so eine Präsentation vor dem ehemaligen VIP-Netzwerk der Lufthansa halten, wo lauter ehemalige Vorstände drin sitzen, Investoren, Top-Unternehmer und anderes und mal dein Thema vorstellen mit so einer Benchmark-Positionierung. Sowas kannst du nicht akquirieren, glaube ich. Na? Geht nicht. So, solche Dinge können wir möglich machen. Ja, wir hatten noch andere Fälle. Ein Kunde hat ein 3D-Druckverfahren entwickelt, was viel leichter und besser ist als alles, was so im Markt bisher war. Hat das dann im Industriebereich für Drohnen eingesetzt, bis das US-Militär gemerkt hat, oh, das könnte man noch ganz anders verwenden, egal wie man dazu steht. Und hat ihn dann eingeladen. Und ja, beim US-Militär scheint es wohl so zu sein, nach dem, was man mir gesagt hat, dass so manche Generäle einfach mal 1 Million Budget pro Monat haben auf ihrer Kreditkarte und das beliebig ausgeben können. Also das sind Sachen, die kommen, solche Verbindungen entstehen. Wir können also unglaublich viel nochmal über die Zugänge heben.
Das ist irgendwann mit diesem Club auch dann nochmal Marktzugänge schaffen.
Marktzugänge,
ne?
Genau, durch unser Netzwerk. Ja,
Daniel, da schließt es ab. Darf ich dich da jetzt noch was ganz Ehrliches fragen?
Ja.
Wenn wir diesen Diamanten, wenn ihr diesen Diamanten abliefert, plus diesen Diamantzugang. Ist das alles noch bezahlbar?
Ja, es ist bezahlbar und zwar, da kann man ja auch nochmal drüber reden, ist ja, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Also unser Einstieg, wenn man mit uns arbeitet, das ist im unteren fünfstelligen Bereich. So bei circa knapp 20.000 Euro, ein bisschen darunter, fangen wir an. Das richtet sich sehr, sehr viel nach Umsatz des Unternehmens und auch Zielsetzung und auch Volumina, was wir mit reinnehmen. Ja, wenn wir noch als Beirat begleiten, wenn wir noch mehr Zugänge geben, wenn wir vielleicht noch das ein oder andere entwickeln und top, dann kann es natürlich nach oben gehen. Ja, so, das ist mal, dass man weiß, das ist der Einstieg. Und jetzt denkt man vielleicht so als Unternehmen, ja, gerade dann, wenn man zwar sehr liquide ist, aber ich habe auch nicht immer gleich alles rumliegen von so einem Betrag. Und da gibt es halt bei uns dann die Möglichkeit mit traditionellen Ratenzahlungen oder auch Cashflow-Finanzierung. Wo dann in dem Moment, wo der Kunde dann vielleicht ein großer Kunde gezahlt hat, wieder genügend Geld auf dem Konto ist, dann stellen wir unsere Rechnungen. Ja,
okay, oder klingt alles fair. Klingt natürlich alles super fair. Also das heißt, ihr stellt euch ein, also ihr könnt das für große Unternehmen machen, habt damit ja auch eure Expertise, aber das ist auch etwas, wo man sagt, auch kleine Unternehmen können sagen, hey, das ist ja eine einmalige Investition, das muss man ja mal sagen. Ja. Du hast ja einmal damit deinen Diamanten auf dem Tisch liegen und es ist ja nicht, dass ich dann diese Folgekosten habe, sondern einmal 15.000 Euro, ich sag mal einmal auf die Kreuzfahrt verzichten und zu sagen, das investiere ich in mein Unternehmen und bin damit für die nächsten 10 Jahre sauber oder 5 Jahre oder wie auch immer sauber aufgestellt.
Genau. Und auch keinerlei Druckverhältnisse, weil wenn wir eine Cashflow-Finanzierung machen, und uns auf sowas einlassen und davon überzeugt sind, dass das mit dem Unternehmen auch klasse wird, dann hast du noch nicht immer ein Druckverhältnis. Dann weißt du genau, wenn bei mir jetzt was reingeht, dann geht das quasi raus. Dann habe ich eine Rechnung.
Das finde ich total fair. Das finde ich auch echt smart.
Ja. Es mindert ja auch einen Steuersatz. Also man kann ja dann auch, wir hatten schon Firmen gehabt, die haben dann sind aufs Finanzamt zugekommen, haben gesagt, wir haben hier einen Finanzierungsplan, wir würden gerne mal unsere Vorauszahlungen anpassen wollen. Das haben wir auch durchbekommen beim einen oder anderen.
Sehr gut.
Aber das ist natürlich nichts, was man hier, bitteschön, das muss man auch nochmal dazu sagen, das ist nichts, was einfach mal so geht. Das ist individuell, da muss man sicherlich auch dann mit den Ämtern kommunizieren. Absolut. Aber klar, wenn ich natürlich nachweisen kann, ich mache als Unternehmen jetzt ein Invest, was vielleicht auch ein gewisses Budget beansprucht und ich habe jeden Monat ein paar tausend Euro Vorauszahlung, die ich mir sparen kann. Ja, das ist ja Liquidität, was ich habe im Unternehmen.
Absolut, ja. Absolut.
Also das macht schon Sinn. Also wie gesagt, das sind Möglichkeiten, die es gibt. Und noch ein wichtiger Punkt, den man vielleicht hier sagen muss, liebe Birgit, und da sind wir ja auch nochmal abschließend vielleicht auch den Prozess nochmal kurz skizzieren. Wir fangen ja nichts an, wo wir nicht beide, also sprich das potenzielle Kundenunternehmen, das auf uns zukommt, und auch wir von Competitive Today 100% überzeugt sind.
Das heißt,
wir machen nur was, wenn wir der Meinung sind, wir können gewinnen.
Du nimmst auch nur Aufträge an, wo du nach einem ersten Check das Gefühl hast, da kannst du helfen?
Ja, wo ich nicht nur helfen kann, wo ich weiß, das wird ein absoluter Knaller. Der Kunde kommt zu uns, erzählt irgendwas, ist ziemlich aufgelöst manchmal, ja, und das und da passiert und hier und geht nicht und da und lüpp. Und ja, dann hören wir einfach zu, schicken ihm dann die Fragen durch, dann ein paar Tage später, je nachdem, wie viel Zeit wir brauchen, wie voll wir gerade sind, hören wir uns wieder und dann haben wir schon eine erste Idee. Und wenn diese Idee zu einem absoluten Wow-Effekt beim Kunden führt, in der Regel ist es bei fast allen so, also wir haben bei 9 von 10, da ist es dann, da fällt die Kinnlade runter. Wow, wow, wow. Dann weiß ich, das passt. Dann habe ich mir schon ein paar Informationen vom Unternehmen geholt. Sind die auch aktiv? Machen die auch Vertrieb? Ja, ich meine, wenn ich da sitze und es nichts mache, ja, ich muss ja das in den Vertrieb integrieren. Ist ja nicht so, dass wir hier auch Zeit rauben. Ganz im Gegenteil, die Kunden, die zu uns kommen, die brauchen kaum Zeit mitbringen, weil wir haben ein Done-for-You-Service. Also der Kunde kommt zu uns mit seinen Themen. Wir entwickeln einen ersten Draft von einer Lösung, der sagt, wow, das geht in die richtige Richtung und dann muss das ausgearbeitet werden. Dann kann sich der Kunde erstmal zurücklehnen und wir arbeiten das im Detail erstmal aus. Und wenn wir das stehen haben, dann gehen wir in einen 3-monatigen Prozess der Wegbegleitung, wo wir in die Rolle des Co-Founders, ich sage auch immer Co-Founder as a Service in dem Moment, ja, so ein Stück weit rutschen und wie einen Co-Founder, nicht wie eine Agentur. Ja. Im Unternehmen sind. Wir übernehmen Verantwortung, steuern das Projekt auch komplett, koordinieren was, machen Telefonate im Background und sind wirklich wie ein Co-Founder dabei. Und dann haben wir unsere in der Regel 6 Sessions, wo wir immer gebündelt alles dann zusammenschieben. Zwischendrin telefonieren wir mal kurz, haben WhatsApp-Kontakt, whatever, ja?
Ja,
und schieben das weiter voran. Und der ganze Teil wird ab dem Moment, wo wir die Erstidee schon entwickelt haben, bereits in den Vertrieb frühzeitig integriert. Warum? Weil dadurch der Boost im Vertrieb ein ganz anderer ist. Und zweitens kriegen wir Erfahrung, wir kriegen Rückkopplungen. Und wenn dann plötzlich die Kunden sagen, boah, ist das geil, aber verstehen gewisse Sachen noch nicht, dann wissen wir, der Specht hat den Baum gefunden, das kommt voll an. Jetzt müssen wir noch ein bisschen schärfen, dass er den Hohlraum erwischt. Aber das kriegen wir hin und dann ist es dieser iterative Ansatz. Also das heißt, wir sind dann auf die Zielgeraden und müssen nur noch schärfen, schärfen, schärfen. Und da begleiten wir diese 3 Monate und das eben im Co-Founder-Feeling. Ja, du hast also nicht eine Agentur, wo du ständig hinterherrennen musst vielleicht, ja, oder sowas, wenn man da mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Es gibt ja auch sehr gute Agenturen. Und das ist halt so eine Geschichte.
Du bist auf Augenhöhe.
Na? Voll auf Augenhöhe. Wir sind, genau, voll auf Augenhöhe. Ja, wir sind dann auch 24/7 erreichbar, wenn wir so ein Projekt annehmen. Ja, das ist, was wir machen. Manchmal muss man vielleicht ein bisschen warten.
Das kann ich übrigens bestätigen aus unserer Zusammenarbeit, lieber Daniel. Also jeder, der uns hier zuhört, das ist etwas, was mich auch begeistert hat, wo ich merke, da brennt jemand. Also wann immer wir in Kontakt sind, also ganz egal auch, also klar, ne, wenn du in Urlaub bist oder Freizeit hast, aber ich sehe an dir wirklich, dass du erreichbar bist, reagierst, schnell bist, wirklich für die Sachen brennst und dann auch lieferst. Also das finde ich sehr, also ich bin ja eine deiner Zielgruppen, deswegen kann ich das hier gerne mal reingeben für die Hörer. Das ist also sehr faszinierend, mit dir und deinem Team zusammenzuarbeiten.
Ja, also Birgit, vielen, vielen lieben Dank für diese Worte. Das ist einfach gelebte Leidenschaft. Und ich sage ja immer, wenn mich jemand fragt, bin ich Unternehmer, bin ich Investor, dann sage ich immer so schön, ich bin Künstler. Das schockt dann erst die Leute ab, Künstler. Nein, nicht ganz. Natürlich sage ich das nicht immer. Aber ich sehe mich tatsächlich als Positionierungskünstler. Ja, das ist das, was ich tue. Drum habe ich auch mal den Begriff Positioning Art entwickelt. und habe eine eigene Galerie gebaut, wo ich meine ganzen Positionierungswerke, das ist aktuell noch nicht so wirklich ein Ding, was wir so in den Mittelpunkt schieben, wo ich meine ganzen Positionierungsstrategien ausstelle mit AI-generierten Bildern, habe ich dazu gemacht und die sind dann in dieser Galerie anzuschauen und da gibt es auch Videos dazu, ja, die man sich angucken kann zu manchen und das ist halt Positioning Art. Also Positioning Art ist halt die höchste Kunst der Positionierung. Das kommt von einem Kunden von mir, diese Bezeichnung. Er hat mir gesagt, was du machst, ist nicht Strategie, das ist Positionierungskunst. Das ist die höchste Kunst der Positionierung. Ja, weil also, wenn man, das ist so, ist es entstanden, Daniel, weil, na?
Das ist der Knaller. Aber ich sage auch mal so, wir haben jetzt hier diese 4 Folgen als Basis gelegt, wo wir gesagt haben, wir möchten verstehen, was macht ihr. Wir haben diese super Beispiele mit der Folge 2 und der Folge 3. Jetzt haben wir in der Folge 4 darüber gesprochen, wie ist die Zusammenarbeit? Was bekomme ich? Was kostet es? Wie schaut der Prozess aus? Jetzt kommst du zum Schluss und machst den Hook und legst im Grunde genommen den Spoiler, wie früher bei Dallas und Denver, darauf, dass wir noch eine weitere Staffel machen müssen, wo wir dann über Positioning Art sprechen.
Ja, also über Positioning Art,
das, genau. Der Ball liegt immer auf dem Elfer, lieber Daniel.
Also das ist ein Stück weit Kulturarbeit, was ich in der Pipeline Wahnsinn. Habe und sicherlich mal irgendwann ausrollen werde, weil ich sehe es wirklich als eine Kunst, weil wir reden sehr, sehr viel über Wahrnehmung. Ja. Und da muss man vielleicht auch nochmal was dazu sagen. Es ist abschließend vielleicht ganz interessant zu wissen. Ich beschäftige mich seit 18 Jahren mit Buddhismus. Das ist etwas, was sehr stark mein Leben erfüllt. Auch die geschäftliche Ethik mit Karma.
Ja.
Also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ja.
Ja.
Und da kann ich sagen, geht es ganz viel um Wahrnehmung. Um Wahrnehmung, wie erlebst du die Welt? Und das ist eins zu eins wiederzufinden, dieses ganze, diese ganzen Wahrnehmungsthemen, auch wenn wir von der Verkaufs- und Marketingpsychologie sprechen, wo ja Positionierung voll reinhaut. Ja, und da ist es halt schon so, dass ich sage, wenn man so ein Künstler wird und überall Potenziale entdeckt und so ein Künstler der Potenzialaufdeckung, dann hat man ein anderes Lebensgefühl, eine andere Begeisterung, ein anderes Engagement auch für seine Kunden. Und deswegen habe ich das in diesen Kunstbegriff überführt und möchte das irgendwann museal auch versuchen zu etablieren. Aber mir rennt halt die Zeit weg. Ich bin Familienvater, habe eine 5-jährige Tochter. Und der Tag hat 24 Stunden, ja. Und das ist halt so der Punkt, wo ich einfach sage, da muss ich momentan priorisieren. Unsere Kunden stehen absolut im Mittelpunkt. Wir haben viele tolle Kunden, viele tolle Projekte, die wir machen, ja. Und deswegen bleiben halt manchmal solche kulturellen Arbeiten ein bisschen hinter der Zeitlinie, wo ich es eigentlich gerne hätte. Also, aber es ist am Grow, am Wachsen, ja.
Daniel, darf ich dir eine abschließende Frage stellen?
Gerne.
Du bist ja auch viel unterwegs, ja, für deine Unternehmen, für deine internationalen Netzwerke. Wenn du auf Reisen bist, passiert das, dass du irgendwo bist, in einer Raststätte, an der Autobahn, in einem Wellness-Club, wo du dir eine Massage holst, damit du das Jetlag irgendwie gut überstehst und dass du da sitzt und denkst, hey, mir springt hier quasi diese neue Category ins Auge, weil wenn einen das doch so umtreibt, könnte ich mir vorstellen, dass du auch ganz anders auf die Welt blickst und auch Unternehmen anders siehst.
Also das ist immer gefährlich, wenn ich irgendwo auf Flugreisen bin oder wenn ich ins Spa gehe und so. Ich habe immer mein Telefon bei mir, nicht weil ich dann irgendwo in Social Media unterwegs bin, sondern tatsächlich, weil ich halt, wenn ich Ideen bekomme, schnell was brauche, um das aufzusprechen. Also wir haben Riesensammlungen von allen möglichen Lösungen und Ideen. Wir haben ja auch tatsächlich über die vielen, vielen Jahre über 1000 solche Lösungen entwickelt. Ja, davon sind nicht alle umgesetzt worden. Ja, wir haben auch viel Anfragen bekommen für mehrere Lösungen, ja, dass wir da einfach mal was einbringen. Dann wurde eins ausgewählt. Wir haben das auch als Ghost Creator gemacht für Marketingagenturen und wo wir gar nicht in Erscheinung treten, die Marketingagentur nach außen das als ihr Baby verkaufen dürfen und können. Und da ist ein Pensum an Ideen da und es ist schon wirklich gefährlich. Ich sehe irgendwo was und denke mir, da braucht man was. Aber es ist dann auch wieder die Kunst, Birgit, für einen Moment mal den Raum einfach gehen zu lassen, mal loszulassen, ja. Und das hat mich lange, das war wirklich eine Challenge, lange gebraucht, bis ich dahin gekommen bin, auch wirklich komplett runterfahren zu können. Also auch als leidenschaftlicher Künstler der Benchmark-Positionierung mich entspannen zu können. Und ich kann nur sagen, ich habe immer gedacht, Work-Life-Balance, das ist so, ja, irgendwie so New Work-Bullshit, das ist null. Das merkst du dann, wenn du es wirklich mal tust, was eigentlich es bedeutet, wenn du mal 3 Tage komplett das Telefon und den Laptop dicht machst.
Daniel, also entschuldige bitte, auch das ist ein Thema, über das wir gerne sprechen können. Jetzt haben wir also schon die Positioning Art. Wir haben das Stichwort Buddhismus und wie man aus dem Buddhismus, aus den Lehren des Buddhismus auch ein Unternehmen führt. Also ich finde das ganz spannend, auch im Umgang mit Teams, mit Mitarbeitern, mit Kollegen. Und es ist mit Sicherheit auch mal spannend zu hören, wie gelingt es jemand, der so viel auch zwischen diesen Welten pendelt. Immer wieder neue Eindrücke, immer wieder neue Branchen, immer wieder neue Länder, wie das bei dir der Fall ist. Wie gelingt es dir zu sagen, und jetzt bin ich zu Hause und bin bei meiner 5-jährigen Tochter und kann mich jetzt auf das konzentrieren, was gerade in der Welt meiner 5-jährigen Tochter relevant ist. Also ja, du siehst, wir haben noch viel zu sprechen. Ich würde mich sehr freuen, wenn das irgendwann an dieser Stelle weitergeht. Deswegen vielleicht zum Abschluss von dir auch nochmal, empfiehl deinen Hörern ruhig, mal diesen Podcast zu abonnieren.
Ja, also gerne abonniert diesen Podcast. Es werden sicherlich weitere Folgen werden. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das mit Birgit Eschbach passiert. An der Stelle nochmal ein Punkt. Birgit war ja hier, sie hat es ja mehrfach gesagt, in der Rolle des Interviewers, der Interviewerin für die Podcast-Agentur, mit der wir das hier produziert haben. Ja. Und liebe Birgit, wir werden 100% und auch für alle Zuhörer, wir werden noch weitere Themen bringen. Vor allem auch ein bisschen außerhalb, genau das, was du eigentlich angesprochen hast, ja, zu diesen Themengebieten. Ja. Weil das hat wieder mit Performance zu tun und man braucht schon einen klaren Geist, wenn man in ständigen Druckverhältnissen, ich sage immer, Unternehmertum ist Dauer-Troubleshooting, ja, und entweder ist es Dauer-Troubleshooting ein Problem oder es wird halt zu einem Game wie Asterix und Obelix, ja, wo sich dann der Obelix richtig freut, die Römer, ja, und drauf, ja, auf sie, ja, so, das ist halt ja ich nenne das immer mentale Positionierung, ja, eine andere Positionierung, die man über eine schwierige Situation sich geben kann, und mit dem arbeite ich natürlich auch sehr viel im Alltag. Also wir werden weitere Dinge hier auch veröffentlichen. Ja. Deswegen bitte gerne abonnieren, wenn das hier für euch interessant war, was ihr heute hier gehört habt und auch in den anderen Folgen. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal Danke an dich und dein Team sagen, liebe Birgit. Fantastisch, dass wir das alles zusammen produziert haben. Und ja, dann bis ganz bald.
Bis bald, lieber Daniel.
Das war Competitive Today, der Podcast für Next Level Positionierungsstrategien mit Daniel G. Bieber. Wenn auch du eine Positionierungslösung mit Sogwirkung für dein Unternehmen kennenlernen möchtest, dann nimm jetzt Kontakt mit Daniel auf. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes unterhalb dieses Podcasts.